Willkommen zu Bellos und Bellas, dem Podcast rund um das Wohlbefinden unserer Hunde. Mein Name ist Matthias Schohler, ich bin Tierarzt und Wissenschaftsjournalist.
Wie viel Kratzen ist normal bei meinem Hund? Ab wann sollte ich einen Tierarzt aufsuchen und wie kann ich die Hautgesundheit meines Vierbeiners optimal unterstützen? Mit diesen Fragen im Gepäck bin ich heute auf Besuch bei Patrick Hensel. Er führt in der Agglomeration von Basel zusammen mit seiner Frau eine auf Dermatologie spezialisierte Praxis. Hallo Patrick.
Hallo zusammen.
Darf ich dich gleich zu Anfang bitten, dich kurz vorzustellen? So auf die Schnelle, was ist dein Werdegang?
Wie gesagt, mein Name ist Patrick Hensel. Ich bin Tierarzt, habe ihn damals in Bern studiert und nach dem Studium hat es mich dann nach Zürich gezogen, wo ich dann eine dreijährige Doktorarbeit abgeschlossen habe, mit anschließend einjährigem Internship. Und danach bin ich in die USA, um mich dann auf dem Gebiet der Dermatologie zu spezialisieren.
Warum gerade Dermatologie? Was fasziniert dich an diesem Fachgebiet?
Ich bin in dieses Gebiet eigentlich reingerutscht. Ich habe mich eher für innere Medizin interessiert, aber damals gab es noch keine Dermatologieabteilung an der Uni Zürich und während dem Internship hatte ich die Möglichkeit, für ein paar Monate in die USA ein Externship durchzuführen und da hatte ich die Möglichkeit, dann einen Monat auf der Dermatologie mitzuarbeiten und wo ich dann meine Berufung für das Spezialgebiet gefunden habe.
Wie gesagt, du führst jetzt hier in Münchenstein deine eigene Praxis, vielleicht ganz grob. Welche Tiere behandelst du hier vor allem? Also ich meine jetzt eher Katzen, eher Hunde und gibt es auch so exotische Tiere, die mit einem Hautproblem zu dir kommen, besser gesagt, ihre Besitzer?
Also die meisten Patienten sind Hunde und Katzen. Wir machen aber natürlich auch andere Tierarten, wie zum Beispiel Pferde, gelegentlich auch andere Tiere wie Ziegen, Schafe, Rinder. Gelegentlich sehen wir auch kleine Nager wie Hasen oder Hamster und in seltenen Fällen werden wir dann auch manchmal in den Zoo gerufen oder an andere Orte, wo wir dann mit eher exotischen Tieren zu tun haben.
Und mit welchen Krankheitsbildern wirst du am häufigsten konfrontiert?
Also bei uns in der Praxis werden am häufigsten Tiere mit Juckreiz oder Ohrenproblemen vorgestellt. Das sind so die zwei Hauptgebiete.
Gibt es rassetypische Erkrankungen bei Hunden und bei Katzen? Also lässt sich das dann überhaupt so differenzieren?
Ja, es gibt sicherlich gewisse Erkrankungen, die bei gewissen Rassen gehäuft auftreten. Das kann natürlich zum Teil genetisch bedingt sein, spielen aber wahrscheinlich auch noch andere Faktoren eine Rolle.
Und gibt es saisonal typische Hauterkrankungen, also Sommer, Winter? Siehst du da andere Krankheitsbilder?
Natürlich kommen verschiedene Ursachen in Frage bei saisonalen Problemen, also primär Hautparasiten, saisonale Allergien, so Allergien auf Gräser zum Beispiel, das wären dann eher saisonal. Und so nicht saisonale Symptome wären dann eben chronische Erkrankungen wie Futterallergien, Staubmilbenallergien, Autoimmunerkrankungen etc.
Ich habe es im Eingang gesagt, Juckreiz ist das heutige Schwerpunktthema. Juckreiz ist ein häufiges Symptom bei Hauterkrankungen. Wie viel Kratzen ist eigentlich noch normal beim Hund? Und ab wann sollte ein Tierhalter, eine Tierhalterin etwas dagegen unternehmen?
Kratzen ist ja nur ein mögliches Symptom für Juckreiz. Ich frage immer unsere Kunden, ob ihr Tier Juckreiz hat. Und Juckreiz wird definiert als Kratzen, Lecken, sich an Gegenständen reiben, Kopfschütteln. Also sind verschiedene Symptome, die Juckreiz ausmachen. Wir sehen zum Beispiel bei Katzen, die kratzen sich vielleicht nicht mal so viel wie ein Hund, aber die putzen sich exzessive und das kann natürlich auch ein Zeichen von Juckreiz sein. Das Problem ist natürlich, was ist normal, was ist abnormal und da haben wir sicher eine Grauzone. Bei den Katzen wissen wir zum Beispiel, dass sich die bis zu 50% des Tages sich nur putzen. Das kann normal sein. Für mich ist es dann abnormal, wenn die Tiere dann wirklich Hautveränderungen entwickeln, wenn sie Haare verlieren, wenn die Haare abgebrochen sind, wenn die Haut entzündet ist, wenn sich die Tiere nicht ablenken lassen, wenn man sie sieht, dass sie sich kratzen oder lecken, dann muss man davon ausgehen, dass es abnormal ist.
Und was sind denn die häufigsten Ursachen für Juckreiz bei Hunden?
Die häufigsten Ursachen für Juckreiz von unserer Sicht aus gesehen sind Hautparasiten wie Flöhe, Milben. Dann kommen natürlich die Allergien. Dann haben wir natürlich auch Tiere, die leiden dann häufig an sekundären Bakterien oder Hefepilzinfektionen. Die können natürlich auch starken Juckreiz machen. Das sind so vielleicht die wichtigsten, die verantwortlich sind für Juckreiz.
Wenn ich jetzt eben als Tierhalter vielleicht nichts unternehme und ich denke, ja, jedem guten Hund gehört auch ein Floh und dann zuwarte, dann verschlimmert sich ja meistens das Krankheitsbild. Aber was passiert eigentlich, wenn ich den Juckreiz unbehandelt lasse?
Juckreiz kann natürlich aus verschiedenen Gründen zunehmen. Einerseits können die Allergien natürlich schlimmer werden, kann natürlich auch saisonal bedingt sein. Eine chronisch entzündete Haut oder eine Haut, die durch das Kratzen traumatisiert wird, auf der können sich dann Bakterien und Hefepilze stark vermehren und das kann natürlich den Juckreiz weiter verstärken. Und dann haben wir so wie einen Teufelskreis und der Juckreiz kann sich so sich dann aufwiegeln.
Jetzt gehen wir davon mal aus, eben. Ich bemerke jetzt während dem Fernsehschauen meistens, oh, mein Hund, glaube, der kratzt sich etwas mehr. Man hört das Klingeln des Halsbandes oder merkt vielleicht sonst eine leichte Abnormität. Was soll ich jetzt als Tierhalter, Tierhalterin unternehmen in einem ersten Schritt? Gleich zum Dermatologen kommen?
Man muss natürlich nicht sofort zum Dermatologen mit so einem Problem rennen. Man kann natürlich zuerst einen Haustierarzt aufsuchen und ihn mal fragen, ob er etwas sieht, das abnormal wäre. Und dann kann man dann immer noch entscheiden, wenn es etwas Komplexeres ist, wie zum Beispiel Allergien oder so Sachen, dass man dann diese Probleme durch einen Dermatologen aufarbeiten lässt.
Jetzt spielen wir diesen Fall durch. Mein Haustierarzt wäre jetzt da vielleicht auch etwas überfragt mit der Behandlung. Jetzt komme ich zu euch in die Praxis. Wie geht ihr dann diagnostisch vor mit einem Hund mit chronischem Juckreiz?
In der Regel läuft es bei uns so, die Tierhalter, die rufen bei uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Wir schicken denen dann per E-Mail zwei Formulare, das Eintrittsblatt und das zweite Blatt, ein Fragebogen zur Vorgeschichte. Das ist eine ganze Liste von Fragen mit Fragen wie zum Beispiel, wann das Problem angefangen hat, wie es angefangen hat, wo es angefangen hat, was für Medikamente schon verwendet wurde, etc. Und das sind dann, diese Vorgeschichte ist für uns als Dermatologen sehr wichtig, weil die kann schon eine sehr große Hilfe für die Diagnosestellung sein. Man sagt statistisch, bis zu 30% der Diagnose basiert auf der Vorgeschichte. Und je mehr Informationen wir natürlich haben in Bezug auf die Vorgeschichte, desto einfacher und effizienter wird es dann auch sein, solche Patienten dann aufzuarbeiten.
Ist das ja, du hast das vorhin gesagt, Juckreiz, Allergie, die gehören auch so zusammen im Krankheitsbild, in der Klinik. Wie gehst du da vor? Jetzt sagst du ja, die Untersuchungen weisen eher auf ein allergisches Geschehen hin. Wie gehst du da vor? Also wir können ja theoretisch, wie auch der Hund, kann ja gegen alles allergisch sein. Also müssten wir vielleicht mal da eine Grobselektion machen und dann immer wie feiner werden. Wie sieht das konkret aus?
Also wenn jetzt uns ein Patient vorgestellt wird, sagen wir Fluffy, der Hund, der kratzt sich seit ein paar Monaten, dann ist für mich natürlich immer die Frage, okay, hat dieser Hund eine Flohzeckenprophylaxe? Weil wenn ja, dann können wir Parasiten höchstwahrscheinlich schon ausschließen. Dann schaue ich mir die Haut natürlich genau an. Sehe ich da Anzeichen von irgendwelchen Hautinfektionen? Die würde ich dann, wenn die vorhanden sind, noch genau dann inspizieren und dann unter dem Mikroskop untersuchen. Und wenn wir diese Sachen ausschließen können, wie Parasiten, Hautinfektionen, dann würden wir wahrscheinlich dann den nächsten Schritt gehen und das bedeutet, dass wir dann die Allergiegeschichte mit den Besitzern ansprechen und dann die Möglichkeiten durchdiskutieren, wie man jetzt das aufarbeiten will.
Das tönt nach viel Abklärung. Ich erlaube mir die Frage, ist das auch entsprechend teuer?
Kosten oder teuer ist relativ. Man muss sich bewusst sein, wenn ein Patient zu uns kommt, das ist kein 15-Minuten-Termin, das ist eine Stunde, die wir da reservieren für den Patienten, weil für uns ist es wichtig, dass wir das Tier richtig untersuchen, dass wir die Untersuchung gleich durchführen, die mikroskopischen etc. und dass wir dann auch die Befunde und die Therapiepläne und das weiter vorgehen mit den Besitzen auch detailliert besprechen, weil es ist für uns sehr wichtig, dass die Leute verstehen, um was es geht, was es bedeutet, ein allergisches Tier zu haben und was die Optionen sind. Und wenn man das aufrechnet auf eine Stunde, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir teurer sind als ein Haustierarzt. Ich denke, die Leute, die zu uns kommen, die wollen diese Abklärung und wir haben eigentlich in dem Sinn keine Probleme, dass jemand das jetzt wegen dem Finanziellen ein Bedenken hätte bei uns.
Du hast eben gesagt, wir besprechen das Vorgehen. Kannst du das vielleicht etwas verallgemeinern im Sinn von, welche Phasen gibt es im weiteren Vorgehen? Eben, mein Hund leidet jetzt, ich will als Besitzer möglichst bald eine Besserung sehen. Wie geht dir das an?
Ja, Juckreiz ist natürlich ein sehr unangenehmes Symptom. Natürlich einerseits für das Tier, das schränkt natürlich die Lebensqualität des Patienten ein. Und für den Tierhalter ist es natürlich auch stressig, wenn sich das Tier die ganze Zeit kratzt und leckt. Wie gesagt, wir versuchen wenn irgendwelche Infektionen vorhanden sind, versuchen wir die zuerst zu eliminieren. Das können wir mit diversen Produkten, ob das jetzt lokal mit Shampoo oder Lotionen. Wenn es schwere Infektionen sind, dann verwenden wir natürlich Antibiotika. Für den Juckreiz gibt es natürlich diverse Medikamente. Das können Cortison sein oder neuere Medikamente, die weniger Nebenwirkungen haben, die auch sehr effizient sein können, um den Juckreiz schnell unter Kontrolle zu bekommen.
Ich denke, Cortison ist bei vielen Leuten, obwohl es ein sehr wirksamer Wirkstoff ist, immer noch ein bisschen ein rotes Tuch. Du hast jetzt von wirksamen Alternativen gesprochen. Kannst du das vielleicht etwas noch ausführen?
Ja, Cortison ist für viele Leute ein rotes Tuch ein bisschen, aber wie gesagt, Cortison ist ein sehr effektives Medikament, das nicht nur den Juckreiz unterbindet, aber auch einen starken entzündungshemmenden Effekt hat. Wir haben natürlich Tiere, die zum Teil auch sehr starke Hautentzündungen haben. Und da braucht es manchmal für Kurzzeit halt etwas auch wie Cortison. Wir versuchen natürlich die Cortisontherapie so kurz wie möglich zu halten. Versuchen dann zu einem späteren Zeitpunkt natürlich auf andere Medikamente zu wechseln. Da gibt es neuartigere Medikamente wie Apoquel oder Zytopoint, die gezielt nur den Juckreiz unterbinden und nur minimal entzündungshemmende Wirkung haben. Es gibt natürlich noch andere Medikamente, die vielleicht weniger effektiv sind, aber natürlich auch relativ wenig Nebenwirkungen haben, die man versuchen könnte.
Wenn ich einen Mückenstich habe, dann juckt er mich auch und dann beginne ich da zu kratzen. Und dann nehme ich irgendein Antihistaminikum. Ich darf jetzt hier ein Produkt nennen, das viele Zuhörende wahrscheinlich kennen, Fenistil, also ein Antihistaminikum. Wäre das eigentlich auch ein Hausmittelchen, das ich dem Hund lokal auftragen könnte?
Kommt ein bisschen darauf an, wie weit der Juckreiz ausgebreitet ist oder wie groß die Fläche ist, die betroffen ist. Wenn es sich nur um eine Stichstelle handelt, dann kann man natürlich wie Fenistil oder sowas verwenden. Wenn der Juckreiz eher generalisiert ist, wie bei den Allergikern, dann reichen solche Mittel in der Regel nicht. Antihistaminika setzen wir gelegentlich schon ein, wobei man muss sagen, für jetzt Hautallergien sind die weniger effektiv als jetzt andere Medikamente.
Jetzt, du hast ihn, glaube ich, Fluffy, unseren imaginären Patienten, vorhin genannt. Jetzt bleiben wir bei Fluffy. Jetzt sagen wir, du wärst in der Diagnostik einen Schritt weitergekommen. In welchen Fällen bietet sich eine Desensibilisierung an? Und kannst du ganz in einfachen Worten erklären, also dann?
Also wenn wir so weit sind, dass wir wissen, dieser Patient hat eine Allergie, dann für mich kommt die nächste Frage, handelt es sich um ein saisonales Problem oder nicht saisonales Problem? Bei den nicht saisonalen Problemen kann es sich um eine Futterallergie handeln, es kann sich um eine Staubmildenallergie handeln. Das Problem bei den Futterallergien ist, dass das eher eine komplexe Geschichte ist und dass es da keine zuverlässigen Allergietests gibt. Also bevor wir irgendwelche Allergietests durchführen, um Umweltallergene zu identifizieren, versuchen wir bei Hunden, die eine nicht-saisonale Allergie haben, eine Futterallergie auszuschließen. Und das heißt, dass wir in der Regel dann eine Eliminationsdiät durchführen mit einem hypoallergenen Futter. Und die muss dann mindestens 2 Monate durchgeführt werden. Und dann sieht man in der Zeit, ob sich der Juckreiz dann vielleicht minimiert oder abgeklungen ist. Wenn das der Fall sein sollte, dann müsste man nach 2 Monaten wieder das alte Futter füttern. Und wenn es einen Rückfall gibt, dann wissen wir, dass es eine Futterallergie ist. Wenn es keinen Rückfall gibt, dann würde man einen Allergietest machen.
Du hast jetzt ein wichtiges Stichwort gebracht, die Futtermittelallergie. Gibt es da bestimmte Inhaltsstoffe, bei denen der größte Teil der Hundepopulation allergisch reagiert? Oder sind das so viele Hunde, wie es gibt, so viele Allergene?
Bei den Futterallergien ist es so, dass wir statistisch wissen, dass es in den meisten Fällen auf tierische Proteine zurückgeht. Und in ca. 70% der Fälle handelt es sich um Huhn, Rind oder Milchprodukte, die eine Futterallergie auslösen können. Wieso diese drei? Hauptgrund ist, dass die meisten Hunde Futter Huhn enthalten. Also die Tiere, die haben am häufigsten und wahrscheinlichsten schon Kontakt damit gehabt über längere Zeit. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass dann entsprechend dann auf diese Bestandteile eine Allergie entwickeln. Wieso Milchprodukte? Viele Leute lassen den Hund den Joghurtbecher auslecken oder fügen dem Futter Hüttenkäse zu. Das ist auch ein Grund, wieso wir sehr häufig dann auch mit den Milchprodukten Probleme haben. Also wenn man jetzt eine Eliminationsdiät durchführen will, sollte man halt eine Proteinquelle auswählen, mit der ein Hund noch nie Kontakt hatte. Und da gibt es natürlich verschiedene Optionen.
Also das ist sehr interessant, was du jetzt sagst. Ist die erste Take-Home-Message, ich gebe keine Milchprodukte meinem Hund?
Kann man so auch nicht sagen, weil ein Nicht-Allergiker, ein topgesunder Hund, der wird natürlich keine Probleme mit Milchprodukten haben. Ich bin auch einer, der lässt unseren Hund auch den Joghurtbecherli auslecken. Also von dem her ist es kein Problem. Aber wenn Sie natürlich einen Allergiker haben, vor allem einen Futterallergiker, dann sind das natürlich Faktoren, die das beeinflussen und negativ beeinflussen können.
Dann den zweiten Punkt, den ich vielleicht hier noch nachfragen möchte, ist, du hast die Proteine erwähnt. Bei Menschen sind häufig Weizen, Getreideunverträglichkeiten bekannt. Kann ich damit den Schluss ziehen, das ist beim Hund gar nicht so unbedingt die Allergenquelle?
Es ist sicher weniger häufig. Ich würde es nicht ausschließen. Wir wissen schon, dass es Tiere gibt, die auf diverse Glykoproteine in Pflanzen, in Getreide, Soja reagieren können. Aber es ist sicher seltener als jetzt auf tierische Proteine.
Eben, wir waren vorhin beim Thema Desensibilisierung. Ich komme jetzt schnell auf das zurück. Wir haben jetzt gesagt, wir gehen jetzt von diesem Fall aus, dass die Futtermittelallergie ausgeschlossen werden kann. Hausstaubmilben hast du erwähnt. Wäre das jetzt so ein Fall, wo du eine Desensibilisierung als Option anstreben würdest?
Genau, also wenn wir Futterallergien ausgeschlossen haben, dann der nächste Schritt wäre natürlich ein Allergietest. Wir als Dermatologen bevorzugen natürlich einen Hautallergietest, genau gleich wie beim Mensch. Man testet das Organ, das betroffen ist. Und mit den Tests testen wir die häufigsten Allergene jetzt von Zentraleuropa. Das wären dann diverse Gräser, Unkräuter, Bäume und dann eine Gruppe von Staubmilben. Das sind natürlich alles Allergene, die man nicht wirklich aus der Umgebung eliminieren kann. Weil wenn man die eliminieren könnte, dann braucht es natürlich auch keine Desensibilisierung. Und deshalb, wir testen Sachen, die man nicht eliminieren kann und die man dann per Desensibilisierung dann eventuell dann unter Kontrolle bekommen könnte.
Wenn wir von einer Desensibilisierung sprechen, wie lange geht so eine Therapie und kann man eine allgemeingültige Aussage zur Erfolgsquote machen?
Das ist natürlich alles statistisch, aber wir machen sehr viele Allergietests und Desensibilisierung. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie man die macht. Man muss die natürlich über längere Zeit verabreichen. Beim Mensch in der Regel sagt man, dass man seine Desensibilisierung 3 Jahre lang durchführt. Bei den Tieren ist die Regel so, dass wir das mindestens mal 12 Monate durchführen, so eine Desensibilisierung. Und in diesen 12 Monaten sollte man eine Verbesserung sehen. Für mich ist eine Desensibilisierung erfolgreich, wenn wir eine mindestens 50%ige Verbesserung sehen innerhalb von den 12 Monaten. Die Erfolgsrate, schätzen wir, ist so um die 70%, dass man eine Verbesserung sieht. Also es lohnt sich auf alle Fälle, denke ich, vor allem bei jungen Tieren, die an chronischen Allergien leiden, macht einen Allergietest und Desensibilisierung sicher sind. Und wenn sie funktioniert, super. Wenn sie nicht funktioniert, dann hat man es zumindest versucht.
Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass Fluffy gar noch nicht so erkrankt ist, wie wir das jetzt vorhin durchgesprochen haben. Ein Hund, Katze bei mir zu Hause. Kann ich als Tierbesitzer etwas machen, um die Haut optimal zu unterstützen?
Ein normales, gesundes Tier braucht in der Regel keine spezielle Maßnahmen. Wenn sie mal schmutzig sind, vom Dreck draus, vom Spazieren, dann duscht man sie ab mit Wasser. Man kann ein mildes Hundeshampoo nehmen. Ein Shampoo für Menschen würde ich jetzt nicht nehmen, weil natürlich die Zusammensetzung anders sind. Die pH von der Hundehaut ist natürlich anders als die vom Mensch. Also ein neutrales Menschenshampoo ist nicht unbedingt neutral für einen Hund. Deshalb würde ich, wenn ein Shampoo, sollte es hundespezifisch sein. Aber man muss einen Hund natürlich nicht regelmäßig waschen oder baden, wenn die Haut normal ist.
Jetzt vor allem im Sommerhalbjahr gehen gewisse Hunde fast täglich in den freien Gewässern schwimmen. Das ist ja zwar ohne Seifenzusatz, aber trotzdem, man weiß es auch vom Mensch, das Wasser und dieser Kontakt kann auch eine gewisse Trockenheit auslösen. Soll ich da etwas Spezielles vorkehren bei diesen typischen Wasserhunden?
Da unterscheide ich ein bisschen, ob das ein Hund ist mit kurzen Haaren oder mit langen Haaren. Vor allem die mit einem sehr dichten, langen Fell, wie deutsche Schäferhunde oder so, die können natürlich Probleme entwickeln, weil das Fell sehr lange braucht zum Abtrocknen. Die Gewässer, in die sich diese Tiermacher aufhalten, sind nicht unbedingt sauber. Also was man machen könnte, ist, dass man vielleicht dann danach mit einem sauberen Wasser das Tier abspritzt oder abduscht und dann gut abtrocknet. Spezielle Shampoos oder Maßnahmen braucht es eigentlich sonst nicht. Also ein normales Tier oder ein normaler Hund braucht eigentlich keine speziellen Maßnahmen, weil die Haut, die produziert genug Talg, um die Haut feucht zu halten. Und deshalb denke ich, braucht es da nicht mehr.
Hunde, Katzen haben etwas, das wir nicht haben, nämlich einen Fellwechsel, meistens zweimal im Jahr. Soll ich während diesen Phasen das Tier speziell unterstützen? Ich denke jetzt Omega-3, Omega-6-Fettsäuren oder sonst welche Futterergänzungsmittel. Machen die wirklich Sinn?
Heutzutage haben diese Futter eine sehr hohe Qualität. Ich denke, die haben genug essentielle Fettsäuren, dass man das nicht unbedingt zusätzlich übers Futter verabreichen muss. Das Problem ist natürlich, dass dieser Fellwechsel heutzutage nicht mehr als klassisch ein-, zweimal pro Jahr auftritt. Die Tiere leben meistens drin, Fellwechsel können unregelmäßig auftreten. Die einen Hunde haben ein sehr starkes Fellwechsel oder sehr starkes Haaren, bei den anderen sieht man es kaum. Wie gesagt, in allermeisten Fällen braucht man keine zusätzlichen Maßnahmen. Wenn jetzt man einen Hund schuppige Haut während dem Haaren entwickelt oder während dem Fellwechsel, da kann man sicher eventuell mit lokal applizierten essentiellen Fettsäuren, da gibt es auch wieder diverse Produkte auf dem Markt, die man lokal anwenden kann, oder man kann es auch dann oral über essentielle Fettsäuren übers Futter verabreichen.
Wir kommen langsam zum Abschluss unseres Gesprächs. Gibt es bei deinen Patienten, erinnerst du dich an einen speziell skurrilen Fall in deiner Praxis?
Ja, ich mache jetzt schon fast 23 Jahre lang Dermatologie, da kommen dann immer schon mal irgendwelche spezielle Fälle, zu dem man gerufen wird. Vielleicht das Skurrilste war eine Vogelspinne mit Haarverlust. Ich bin kein Spinnenfan, aber da musste ich auch nicht viel machen, weil wir wissen, dass in den meisten Fällen sind das Haltungsprobleme, die dann zu diesem Haarverlust führen. Aber das war vielleicht so ein bisschen ein spezieller Fall.
Zur allerletzten Frage noch einen Ausblick in die kurz- und mittelfristige Zukunft. Es gibt große Trends in der Tierdermatologie, die du beobachtest.
Es wird natürlich weiterhin sehr viel Forschung betrieben, vor allem auf dem Gebiet der Allergie, weil da wissen wir natürlich noch nicht alles, wie in der Humanmedizin. Da wird sehr viel geforscht, dass jetzt Kreuzreaktionen sind zwischen verschiedenen Allergenen, neue Medikamente, wie gesagt, Mechanismen, wie diese Allergien funktionieren. Da wird wahrscheinlich noch einiges auf uns zugehen, dann auch diese Allergien besser unter Kontrolle bekommen können oder managen können.
Gut, dann sind wir gespannt und ich komme dann gerne in einigen Jahren wieder bei dir vorbei, um zu sehen, was sich da getan hat. Ich danke dir ganz herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir und deinen Tieren beste Gesundheit.
Vielen Dank, habe mich sehr gefreut.
Dieser Podcast wurde finanziell unterstützt von UvaMed, Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner im Bereich der Tiergesundheit.
Weitere Informationen finden Sie auf www.ufamed.ch.